Wir fangen also an mit dem Buch Deuteronomium. Das griechische Wort Deuteronomium bedeutet ja im Grunde genommen das zweite Gesetz, und so wird es auch im Hebräischen eigentlich Mishneh Torah genannt. Das heißt, wir haben, nachdem wir ja schon von Exodus bis Numeri alle möglichen Vorschriften der Torah gehört haben und die zentrale Offenbarung am Sinai, gibt es jetzt noch mal eine Erläuterung der Torah durch Mose, mit dem Blick auf das verheißene Land, das er selber nicht betreten wird. Und es ist sozusagen sein Testament, noch einmal die Dinge zu sagen. Wir werden auch immer mal wieder sehen, dass Dinge anders formuliert werden. Es gibt auch Gesetze, die noch nicht vorher erwähnt worden sind. Aber im Grunde genommen ist es zum großen Teil ein Rückgriff auf Dinge, die wir schon haben, und gerade auch in den drei ersten Wochenabschnitten auch noch mal einen Rückblick auf all die Dinge, die geschehen sind seit dem Auszug aus Ägypten. Ich habe mich heute entschlossen, mich auf eine Frage zu konzentrieren, nämlich der: Wie geht man mit einem Gott um, der seinem Volk ein Land verspricht, in dem bereits andere wohnen? Das ist gerade im Deuteronomium ein sehr zentrales Thema. Aber werfen wir vorher doch noch mal einen Blick auf die Dinge, die sonst noch im Abschnitt sind. Also es beginnt eben mit der Beschreibung des Ortes auf der anderen Seite des Jordan. Das meint natürlich die Ostseite des Jordan und ist eigentlich schon aus der Perspektive derer, die schon im Land sind, gesprochen, sozusagen nicht genau umgekehrt. Und es kommen dann alle möglichen Beschreibungen in der Wüste, in der Steppe, gegenüber dem Schilf. Und die Ausleger unterscheiden sich. Es gibt Rashi sieht es eher symbolisch, denn es sieht ja nicht so aus, dass man gleichzeitig am Jordan als auch in der Wüste als auch am Schilfmeer stehen kann. Und von daher interpretiert Rashi das so, als wenn hier nochmal alle Orte, an denen Israel sich nicht gut benommen hat, Gott gegenüber genannt werden. Und das sozusagen nochmal symbolisch durch die Namen angedeutet wird. Sein Enkel Raschbam dagegen gibt sich eine Mühe, das so zu erklären, dass das wirklich alles derselbe Ort ist, und sagt ja, also auch jenseits des Jordan, da ist ja auch Wüste, und das ist genau im Gegensatz die Wüste, die eben östlich vom Jordan ist, im Gegensatz zu dem fruchtbaren Land, das zwar nicht sofort westlich vom Jordan, aber dann doch nach ein paar Kilometern beginnt, und versucht also das Jahr als einen geografischen Ort zu interpretieren. Und dann beginnt Mose mit der Retroperspektive. Und interessant ist, dass er nicht als erstes weder von dem Auszug aus Ägypten noch von der Gabe der Tora am Sinai spricht, sondern das Erste ist, dass er erzählt: Ihr wart ein so großes Volk geworden und ich konnte euch nicht mehr tragen. Und er erzählt eigentlich, wie eben auch die Ältesten ihm helfen sollen, das Volk zu tragen. Das muss man wahrscheinlich als einen Rückbezug auf das, was ihm sein Schwiegervater Jitro nach Exodus 18 geraten hat, sehen, obwohl Jitro hier nicht erwähnt wird. Aber der Gedanke eben, dass auch andere noch gemeinsam mit Mose Recht sprechen sollen, steht hier im Hintergrund. Und was so für die jüdische Liturgie ganz wichtig ist, das ist der Vers 1, 12, wo es heißt: Wie kann ich euch alleine tragen? Und dieses Wort wie am Anfang, Echa, ist auch das Wort, mit dem die Klagelieder beginnen. Das heißt nämlich, überhaupt, das ist der Name des Buches der Klagelieder, Echa. Wie ist die Stadt, wie sitzt die Stadt alleine da? Und es ist dieser Abschnitt, wir hinken ja jetzt, wie gesagt, hinterher. Dieser erste Abschnitt aus Deuteronomium wird immer an dem Schabbat vor dem 9. Av, vor dem Gedenktag der Tempelzerstörung gelesen. Und am 9. Av werden ja die Klagelieder gelesen. Und so hat man schon in der Toralesung vorher dieses Echa, was noch ein Ja, zwar ein Stöhnen des Mose ist, der eben sagt, ich kann, werde nicht alleine mit euch fertig, aber noch halb so schlimm ist, könnte man sagen. Dann kommt dazu die Prophetenlesung aus Jesaja 1, wo auch noch mal das Wort wie Echa kommt, nämlich wie ist zu Hure geworden die erhabene Stadt, wo man also schon sieht, wie es aus dem, wie schwer ist es euch zu tragen, also schon ein unmoralisches Verhalten geworden ist. Und dann eben ein paar Tage später, am 9. Av, endet es im Grunde genommen damit, wie alles verloren gegangen ist aufgrund des moralischen Niedergangs. Das ist also eigentlich etwas, was alle so im Kopf haben. Und es ist auch durchaus üblich, wenn man bei diesem Vers angelangt ist, bei der Torah-Vorlesung, das in der Intonation, die auch für die Klagelieder benutzt wird, zu lesen. Also das ist auch ein Aspekt, der hier im Hintergrund steht. Danach erzählt dann Mose nochmal die Geschichte von den Kundschaftern, die ausgesandt wurden. Und da hatte ich ja schon ein bisschen Vergleich gebracht, als wir das in Numeri hatten, dass es nach dem Text in Numeri so aussieht, dass Gott Mose sagt, schick dir Kundschafter und das Ganze ja schief geht, weil die Kundschafter dem Volk Angst machen, wie schwierig das Ganze ist. Und hier bringt Mose nun eben, dass das Volk die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, schick doch Kundschafter aus. Und im Grunde genommen, und da ist ja dann auch die große Diskussion der Ausleger, ob eigentlich der Wunsch, Kundschafter auszuschicken, an und für sie ein Problem ist. Also das wird nochmal erzählt. Und dann, nachdem eben der Fehlschlag gekommen ist und sie jetzt nochmal 40 Jahre durch die Wüste ziehen müssen, wird dann erzählt, wie sie das Gebiet von Edom, Moab und Ammon umgehen müssen, so wie wir es ja auch in Numeri hatten. Aber hier wird jetzt nochmal ausdrücklich gesagt, ihr dürft das Gebiet dieser Völker nicht in Besitz nehmen, denn ich habe es ihr den Edomitern gegeben und eben das den Bereich von Moab und von Ammon den Nachkommen Lots. Und eigentlich ist das genau dasselbe, wird eben erzählt, dass so wie Israel ein Land bekommt, in dem andere schon leben, so ist dasselbe auch mit den Edomitern, den Moabitern und den Ammonitern gewesen. Und erst in dem Moment, wo Israel an das Land kommt, was ihm bestimmt ist, darf es dann oder soll es dann vertreiben. Und darauf werden wir gleich eingehen. Es geht zunächst mal darum, dass Gott Mose sagt, er soll Sichon, den König der Amoriter, angreifen. Und da werden wir gleich sehen, die Geschichte ist etwas anders, als wir sie im Buch Numeri gehört haben. Denn nach Numeri will Moses ja gar nicht das Gebiet von Sichon haben, sondern er will nur durchziehen. Und erst nachdem Sichon gesagt hat, ich lasse euch nicht durchziehen, wird er angegriffen und bekämpft. Und dasselbe ist mit Og, dem König von Bashan, während es hier als ein Auftrag Gottes im Grunde genommen dargestellt wird. Und dann wird eben beschrieben, wie dieser Teil des Ostjordanlandes erobert wird und auch den 2,5 Stämmen, die sich dort niederlassen wollen, das hatten wir ja auch schon in Numeri, gegeben wird. Und damit eigentlich endet unser Wochenabschnitt mit im ersten Teil der Landnahme östlich des Jordan. Und wir hatten schon beim letzten Abschnitt in Numeri gesehen, da ging es ja auch schon um das Inbesitznehmen des Landes, dass Ramban im Gegensatz zu Rashi sagt, es gibt ein wirkliches Gebot, das Land in Besitz zu nehmen und es zu erobern. Und das hatten wir beim letzten Mal eben in seinem Kommentar zu Numeri gesehen. Er sagt das noch ausführlicher in seinen sogenannten Hassagot zum Buch der Gebote des Maimonides. Es gibt also gerade im Mittelalter, gibt es Zusammenstellungen der biblischen Gebote, also der 613 Gebote. Und eben eines davon ist das Sefer HaMitzvot, das Buch der Gebote des Maimonides, natürlich eine große Autorität. Und Ramban, der ja eine Generation später als Maimonides ist, hat dazu Hassagot, also Einwände geschrieben. Das heißt, es gibt Streitigkeiten über einzelne Fälle zu diesen Geboten. Und eben im Unterschied zu Maimonides ist Ramban der Meinung, dass auch die Inbesitznahme des Landes ein eigenes Gebot ist. Und das schreibt er also dazu. Dass uns befohlen ist, das Land in Besitz zu nehmen, dass Gott gepriesen und erhaben sei er unseren Vätern Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, und wir es nicht anderen Völkern oder der Verödung preisgeben dürfen. Wie er ihnen sagte, und das war wohl, das eben auch schon zu Numeri angemerkt hat, nehmt das Land in Besitz und werdet in ihm ansässig. Denn euch habe ich das Land gegeben, es in Besitz zu nehmen, und verteilt das Land als Erbbesitz. Und er beschrieb ihnen in diesem Gebot das ganze Land genau, in seiner Ausdehnung und seinen Grenzen, wie es heißt, und das ist jetzt aus unserem Wochenabschnitt, kommt zum Berg des Amoriters und zu all seinen Nachbarn in der Arava, auf dem Berg, in der Schefela, im Negev und am Meeresstrand, damit sie von keiner Stelle in ihm ablassen werden. Der Nachweis, dass es sich um ein Gebot handelt, befindet sich im Wort des Erhabenen hinsichtlich der Kundschafter. Steige hinauf und nimm es in Besitz, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir gesagt hat, fürchte dich nicht und ängstige dich nicht. Also die Tatsache, dass es sich hier um einen Imperativ handelt, in der Rede Gottes interpretiert, also Ramban hier als Gebot. Und ferner heißt es, als der Herr euch von Kadesh Barnea losschickte und sagte, steigt hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe. Als sie nicht diesem Wort gemäß hinaufsteigen wollten, steht geschrieben, habt ihr euch dem Wort aus dem Mund des Herrn eures Gottes widersetzt und habt nicht gehört. Der Beweis, dass es sich um ein Gebot handelt und nicht um eine Bestimmung und Verheißung. Und dies nennen die Weisen einen gebotenen Krieg. Und so sagten sie im Talmud Traktat Sotah, Rabba sagte, der Eroberungskrieg Josuas ist nach einhelliger Meinung verpflichtend, der Krieg Davids zur Erweiterung des Gebietes ist nach einhelliger Meinung erlaubt. Die Rabbinen entwickeln hier parallel zu der christlichen Lehre, die vom gerechten Krieg spricht, eine Unterscheidung zwischen einem verpflichtenden und einem erlaubten Krieg. Und als der verpflichtende Krieg, werde ich das Modell der Eroberung Josuas gesehen, weil eben das Gebot ist, das Land in Besitz zu nehmen. Aber eben schon darin, dass Maimonides das nicht als eigenes Gebot aufgeführt hat, sehen wir, dass man sich streiten kann, wie zentral diese Sache offensichtlich ist. Und natürlich jahrhundertelang, einfach aus historischen, praktischen Gründen, war dieses Gebot nicht besonders relevant. Also es gibt ja Gebote, die existieren und man weiß, man kann sie im Moment nicht durchführen. Und das hat sich natürlich im 20. Jahrhundert mit der zionistischen Bewegung und der Gründung des Staates Israel geändert. Und dieser Text von Ramban ist eigentlich der Kronzeuge für das Recht, das Land in Besitz zu nehmen geworden. Und da habe ich ein Beispiel von Zvi Yehuda HaKohen Kuk genommen. Wir hatten ihn, glaube ich, schon einmal in Genesis. Er war der Sohn von Abraham Yitzhak Kuk, der erste aschkenasische Oberrabbiner damals noch von Mandats Palästina in den 1920er Jahren, 1930er Jahren war. Und der eigentlich der Gründer des religiösen Zionismus ist. Und sein Sohn eben, Zvi Yehuda, er hatte sich zunächst mal jahrelang eigentlich mit der Herausgabe der Schriften seines Vaters befasst. Und erst nach 1967 sozusagen eine eigene Aufgabe übernommen, indem er der spirituelle Führer der religiösen Siedlerbewegung geworden ist und von der also in diesen Kreisen eine sehr große Autorität ist. Und er hat eigentlich mehr mündlich in Ansprachen seine Theologie verbreitet, und das ist von einem seiner Schüler, dem Rabbiner Shlomo Aviner, ist vieles dazu eben auch als Bücher zusammengestellt worden, und so gibt es eben auch eine fünfbändige Reihe über Wochenabschnitte von ihm. Und hier also ein Ausschnitt aus dem, was er zu unserem Wochenabschnitt sagt. Und wenn es stimmt, dass sich bei jedem einzelnen Juden seine Seele erneuert, wenn er ins Land kommt, um wie viel mehr stimmt dies für die gesamte Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit Israels? Es ist leicht zu verstehen, dass an dem Ort unserer ursprünglichen Gesundheit eine Erneuerung der Realität, eine Erneuerung des Lebens stattfindet und damit eine Erneuerung der ganzen Tora. Also hier steht er eigentlich noch in den Fußstapfen seines Vaters, der im Grunde genommen auch aufgrund der politischen Entwicklung ab Anfang des 20. Jahrhunderts eben die theologische Bedeutung des Landes Israel hervorgehoben hat. Solche Tendenzen gab es immer auch schon in jüdischer Theologie, auch ja, in das Land fast als eine Art Personifizierung zu sehen und eben zu sagen, jeder Jude, der einwandert in das Land, der wird eigentlich neu geboren. Das haben auch die säkularen Zionisten insofern übernommen, als es damals üblich war, dass man als Geburtsdatum nicht sein Geburtsdatum bezeichnet hat, sondern das Datum, an dem man in das Land eingewandert ist. Also das kann man heute noch auf dem Militärfriedhof in Jerusalem zum Beispiel sehen, dass da bei vielen der Gefallenen zwar schon das Geburtsdatum steht, aber auch das Datum, wann sie in das Land eingewandert sind. Also das ist sozusagen, das ist auch der allgemeine religiöse Zionismus. Und die Erklärung sozusagen, das ist für ihn jetzt auch der Grund, warum wir gerade an dieser Stelle, an dem Übergang in das Land, nochmal die neue Erläuterung der Tora haben. Daher fand sich Mose bereit, diese Tora zu erläutern. Mose erläutert die neue, gesunde Realität Israels und der Tora. Wir können uns, die Natur und den Herrn der Welt nicht betrügen. Es ist unmöglich, dieselbe Tora und dieselben Gebote des Landes Israel in der heiligen Luft, also des Landes, und in der unreinen Luft, unreiner Erde, also außerhalb des Landes, zu halten. Nach unserem Auszug aus der Wüste und vor unserem Einzug nach innen können wir bereits die Tora begreifen und aufnehmen. Mose fand sich bereit, diese Tora zu erläutern. Unser Lehrer Mose beginnt, die Tora in ihrer wahren Bedeutung zu erläutern. Und welches sind die Worte der Tora, die wir hören? Der Herr, unser Gott, sprach zu uns am Horeb und sagte: Es ist genug, dass ihr an diesem Berg sitzt. Macht euch auf und zieht los. Geht hinaus und zieht weiter. Das ist die Tora. Kommt und nehmt das Land in Besitz. Steig hinauf, nimm in Besitz. Das ist die Tora, die sich erläutert. Es ist bekannt, dass Ramban eine fundamentale halachische Definition festlegt, dass die Besiedlung des Landes und die Eroberung des Landes ein Gebot der Tora für alle Generationen ist. Demgegenüber ist ein Vernachlässigen des Steig hinauf, nimm in Besitz Revolte gegen den Herrn. Und als euch der Herr von Kadesh Barnea schickte und sagte: Steigt hinauf und nehmt das Land, das ich euch gegeben habe, in Besitz. Da habt ihr revoltiert gegen das Wort des Herrn eures Gottes und ihm nicht geglaubt und nicht auf seine Stimme gehört. Worin habt ihr nicht auf seine Stimme gehört? Hinsichtlich der Eroberung des Landes und seiner Inbesitznahme. Die Inbesitznahme des Landes ist ein Gebot und das Gegenteil Revolte. Und das schlägt sich dann natürlich darin nieder, dass es nicht erlaubt ist, auf Teile des Landes zu verzichten, um Frieden zu schließen. Also es gibt eine berühmte Rede von Zvi Yehuda Kuk vom Mai 1967, also genau einen Monat vor dem Sechstagekrieg zum 19. Unabhängigkeitstag Israels, wo er schon gesagt hat, ja im Grunde genommen, dass der Staat 1948 gegründet wurde, da haben wir ja nur einen Teil des Landes bekommen. Wo sind all die wichtigen Städte? Wo ist Hebron? Wo ist Jericho? Und auch wo ist Transjordanien sogar? Also selbst das schließt er ein. Und viele seiner Anhänger haben das dann einen Monat später als eine erfüllte Prophetie gesehen, dass zwar nicht Transjordanien, aber andere Orte, die er genannt hat, dann unter israelischer Kontrolle waren. Und das war dann schon als nach dem israelischen-ägyptischen Friedensabkommen Ende der 1970er Jahre wurden ja die israelischen Siedlungen im Sinai geräumt. Und schon da hat Zvi Yehuda Kuk gesagt, dass es verboten ist, die zu räumen. Er ist auch während der Räumung gestorben. Also er war schon ein alter Mann dann. Also es wird schwer zu sagen, sein zu sagen, ob ihm das so zu Herzen gegangen ist oder ob er einfach eines normalen Todes gestorben ist. Aber jedenfalls war das für ihn eine ganz kritische Sache und darauf hat er natürlich auch 15 Jahre später sich der Widerstand gegen die Oslo-Abkommen berufen und auch 2005 der Widerstand gegen die Räumung der Siedlung im Gazastreifen. Das geht letztlich alles hier auf diese Interpretation von Ramban zurück. Ja, das wäre also sozusagen ein bisschen auch aktuell politischer Hintergrund. Sind dazu Anmerkungen, Fragen? Herr Schneider.
Hört man mich? Hört man
Ja.
mich? Ich habe einfach nur eine Frage zu den Namen der fünf Bücher Mose. Das jetzt ist das Buch Deuteronomium, aber es gibt auch einen anderen Namen. Das ist einfach Reden, also Devarim.
Ja,
Und
also Devarim kommt daher, das sind eben die hebräischen Namen der fünf Bücher Mose, die immer nach dem ersten bedeutungsvollen Wort dieses Buches gehen. Das Buch Deuteronomium beginnt eben Elle ha-Devarim, dies sind die Worte. Und darum heißt es auf Hebräisch Devarim. Und die griechische Bibelübersetzung, die Septuaginta, hat den Büchern schon inhaltliche Namen gegeben, so wie eben das Buch Exodus Exodus heißt, während es auf Hebräisch nur Schmott, dies sind die Namen sind, heißt. Und da kommt eben der Name Deuteronomium, das zweite Gesetz. Und interessanterweise eben in der rabbinischen Literatur, obwohl es eigentlich das Buch Devarim ist, wird es auch eben mit dem hebräischen Namen für Deuteronomium Mishneh Torah durchaus bezeichnet.
also die Namen, die wir kennen, kommen eigentlich aus der Septuaginta, aber
Ja,
es
weil ja auch, mal die heutigen christlichen Bibelübersetzungen gehen auf den hebräischen Text, aber die Kirche in der byzantinischen Zeit hat sich ja auf die griechische Bibelübersetzung gestützt und ja sowohl auch die Bücher, die in der griechischen Übersetzung sind und die nicht im hebräischen Kanon sind, als heilige Schriften genommen, als auch die Namen, die die Septuaginta den Büchern gibt, übernommen.
alles klar, danke.
Frau Dankowski.
Ich war erst die Nummer drei, aber
Ja, dann habe ich falsch.
ja.
Entschuldigung, erst
Ist
Mittag.
gut, okay. Dann werde ich mal meine zwei Dinge los. Also über eine Formulierung bin ich sehr gestolpert. Da wurde es mir etwas blümerant. Also dieser Gegensatz von heiliger Luft in heiligem Land und unreiner Luft auf unreiner Erde. Wie verträgt sich das denn mit der Aussage und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut.
Die
Also,
Erde ist des Herrn und alles, was darin ist.
genau, also das finde ich sehr, sehr schwierig. Obwohl ich den Ansatz dahinter, das Motiv kann ich schon verstehen, aber es so extrem zu formulieren, finde ich schwierig. Ja, und das Zweite ist natürlich das ganz große Thema des Gebotes, das Land in Besitz zu nehmen. Also gewissermaßen jetzt auch ein zweites Mal. Gibt es da auch andere Auffassungen, wovon ich ausgehe, dass es auch andere Auffassungen gibt? Mir kommt jetzt aus unserer Betroffenheit hier so eine Assoziation, bitte nicht misszuverstehen, aber wir haben ja nach 1945 einen langen Weg beschreiten müssen, um Deutschland in den Grenzen anzuerkennen, in denen es eben heute präsent ist. Ein paar wenige Schwachköpfe haben das auch immer nicht begriffen, aber die überwiegende Mehrheit weiß, also an der Oder-Neiße-Grenze ist Schluss. Das ist auch eine sehr problematische, konfliktreiche Geschichte gewesen. Da kann man vieles zu sagen, aber letztendlich war ja ausschlaggebend der Friede. Ja, dass also keine Ansprüche mehr hin und her geltend gemacht wird, sondern das akzeptiert ist, was im Moment ist. Und dergleichen würde ich mir für Israel auch wünschen, dass es eine gewisse Akzeptanz gibt, eben für die hochproblematische Geschichte, die dahinter steht und vor allem für die Menschen unterschiedlichster Herkunft, die jetzt betroffen sind.
Ja, wir werden gleich auch noch zwei andere Texte sehen, die gerade auch den Gedanken des Friedens mehr in den Vordergrund stellen. Und mir ist auch wirklich jetzt in den Abschnitten des Deuteronomium, wo es ja immer wieder um die Landeroberung geht, wichtig, einerseits eben diese Linie, die besonders Zvi Yehuda Kuk vertreten hat, zu zeigen und andererseits aber auch ganz konsequent Versuche zu sehen, die Dinge anders zu sehen, damit wir auch so ein bisschen die Spannweite dessen, was möglich ist, uns ansehen können. Und natürlich die unreine Erde. Das ist etwas, was in der Bibel selber eigentlich erst nur sehr wenig angedeutet ist. Also es kommt wohl daher, dass eben Götzendienst als unrein gilt und irgendwo dann auch die Vorstellung kommt, dass dort, wo Götzendienst ist, die Erde auch unrein wird. Aber eigentlich kennt die Bibel selber noch nicht diesen Gedanken von unreiner Erde. Und das ist erst eine spätere rabbinische Erklärung im Grunde genommen, die Länder, die nicht das Land Israel sind, im rituellen Sinne, das ist eigentlich keine, nicht notwendigerweise eine moralische Aussage, für unrein zu erklären. Und vielleicht da auch so ein bisschen der Wunsch dahinter zu stehen, auch Juden zu motivieren, in das Land Israel zu kommen. Aber es ist keine Frage, dass das in unterschiedlichen jüdischen Theologien und unterschiedlicher Zeit auch unterschiedlich betont wird. Denn de facto haben ja eigentlich schon seit dem babylonischen Exil hat immer die Mehrheit der Juden außerhalb des Landes gelebt und große theologische Werke sind außerhalb des Landes entstanden. Und offensichtlich, obwohl man einerseits natürlich gibt es die Texte eben, die sagen, eigentlich sollte man im Land Israel wohnen, aber es muss nicht so sein. Es ist keine Frage, dass Zvi Yehuda Cook hier eine bestimmte Linie aufgreift und letztlich, und da wird es eigentlich schon auch problematisch, würde ich sagen, im Vergleich zu älteren Theologien, eigentlich schafft er eine Dreiheit von dem Gott Israels, der Tora Israels und dem Land Israels. Er sagt das auch manchmal so. Und das ist problematisch, das würden viele Ausleger sagen, das Land auf dieselbe Stufe wie die Tora und aber für Gott zu heben. Denn schließlich, die Tora ist außerhalb des Landes gegeben und sie kann auch außerhalb des Landes gehalten werden, wenn auch nicht in allen Aspekten. Und ich würde schon sagen, es ist enorm problematisch. Das Land hat eine theologische Bedeutung, aber es auf dieselbe Ebene wie die Tora und wie Gott zu stellen, ist hochproblematisch. Und ich denke, das ist eine der Probleme, mit die sich der religiöse Zionismus auseinandersetzen muss.
Ich möchte noch, Entschuldigung, möchte noch etwas
Ja.
anhängen. Ich habe mich gefragt, es gibt ja nur ein sehr starkes, auch zahlenmäßig starkes orthodoxes Judentum, etwa in den USA oder auch in Europa. Kann ich eigentlich als guter, frommer, orthodoxer Jude guten Gewissens in New York wohnen bleiben, wo ich doch die Möglichkeit hätte, hinaufzuziehen?
Das ist eigentlich schon nicht ganz so einfach, sozusagen in dem Moment, wo die Lebensbedingungen hier im Land recht gut sind und wo es auch Zentren des Torah-Studiums gibt, muss man eigentlich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben. Das, was sich bei vielen darin widerspiegelt, dass sie dann eben großzügig spenden oder ansonsten eben den Staat Israel auf andere Weise zu unterstützen versuchen. Aber es ist nicht ganz unproblematisch. In dieser, jemand wie Maimonides konnte noch, Maimonides war ja in Cordoba, also in Andalusien, geboren, mit seiner Familie dann noch nach Marokko geflüchtet vor einer fanatisch-islamischen Dynastie und die ihn dann auch in Marokko erreicht hat. Und er kam dann erstmal in das Heilige Land nach Akko, war aber nur etwa ein Jahr hier im Land und ist dann nach Kairo weitergegangen. Und das war für ihn, also er hat es nicht wahnsinnig versucht zu rechtfertigen, aber irgendwo war das wohl schon für ihn klar, weil damals eben das war Kreuzfahrerherrschaft noch für Juden sehr schwierig und von daher war das für ihn offensichtlich durchaus in Ordnung in Kairo, wo er als Jude nur noch frei leben konnte, wo er auch Zugang zum Hof des Sultan hatte, dass das im Grunde genommen vorzuziehen war, als im Heiligen Land zu leben. Aber solche Situationen haben wir heute natürlich nicht. Also es ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, Herr Schmidt.
Ja, ganz kurz eben, ich habe das Buch von die Commandments gelesen, habe ich, und ich frage mich auch, wieso Ramban gerade der Nummer 4 nimmt, um da diesen Einwand zu schreiben. Was hat das miteinander zu tun? Bei mir steht in der
Ich
Übersetzung
muss
4
gestehen, ich
was
habe
dort.
vergessen nachzusehen. Welches Gebot ist das, wenn Sie das gerade gleich greifbar haben?
Das vierte.
Ja, aber was ist der Inhalt des vierten Gebotes?
The fear of God.
Die Furcht Gottes.
Ja, die Furcht Gottes.
Keine Ahnung, warum er.
Okay, gut.
Es könnte was damit zu tun haben, dass er es gerade noch, also ziemlich am Anfang, eben bei den wesentlichen Geboten unterbringen wollte. Das wäre eine Möglichkeit, das zu sagen. So wird nämlich nachher auch Zvi Yehuda Kuk argumentieren, denn er will auch nicht gegen Maimonides gehen und er sagt an anderer Stelle, Maimonides hat das deshalb nicht ausdrücklich erwähnt, weil er allgemeingültige Gebote überhaupt nicht erwähnt, sondern nur spezifische Gebote. Und das könnte der Grund sein, warum Ramban das so der am Anfang des Buchs der Gebote von Maimonides gebracht hat. Herr Müller?
Ja, ganz am Anfang wird geschrieben hier, und wir es nicht anderen Völkern oder der Verödung preisgeben dürfen. Von einer Verödung bei Nicht-in-Besitznahme kann ja wohl keine Rede sein, weil das Land war ja an für sich bewohnt und bewirtschaftet und es war ja auch teilweise sehr fruchtbar. Also
Das
die
würde sicher
Gefahr
nicht für
bestand
die.
ja nicht, aber mich würde viel mehr interessieren, weil es ja bewohnt war. Was wissen wir eigentlich über die Kanaanäer? Woher
Ja.
kommen die? Was war deren Kultur?
Ja, also erstmal zur Verödung. Ich
Ja.
denke da, dass da Ramban im Grunde genommen seine Sicht des Landes hat zu einer Zeit, wo er selber noch nicht da war. Er ist ja gegen Ende seines Lebens, ist er auch ins Land eingewandert, nachdem er Kastilien verlassen musste und hätte da vielleicht einen anderen Blick bekommen. Aber der Gedanke ist eigentlich, dass nach dem babylonischen Exil oder spätestens nach der Zerstörung des zweiten Tempels eben das Land doch zum größten Teil verödend dalegt. Oder auch wenn man es einfach jetzt in der Kategorie eines Gebotes gibt, zu sagen, es reicht nicht, dass ich verhindere, dass andere Völker da wohnen. Ich muss auch aktiv das Land besiedeln. Ich kann es nicht einfach brach liegen lassen, sondern es muss zur Blüte gebracht werden, sozusagen. Also er
Ja.
teilt das, und das wird auch in der modernen Theologie gesehen, das sind eigentlich zwei Teile des Gebotes. Das eine ist, das Land zu erobern, und das zweite wirklich, sich in ihm anzusiedeln und es fruchtbar zu machen. Das kommt dazu. Ja, was die Kanaaniter angeht, wir können natürlich jetzt nicht eine ganze Vorlesung über die machen. Es sind sozusagen die ältesten Einwohner des Landes, von denen wir wissen, die eine Sprache hatten, die eben auch eine semitische Sprache war, die dem Hebräischen wohl einigermaßen ähnlich war. Die Archäologie hat manches zutage gefördert, was ja nicht eine polytheistische Kultur mit einem Gott El und Baal, die ja auch in der Bibel erwähnt werden, so an der Spitze sieht, und auch weiblichen Partnerinnen Gottes. Das sind so die Dinge. Und das war durchaus eine Kultur, die im 15., 14. vorchristlichen Jahrhundert schon eine weit entwickelte Städtekultur eigentlich war. Teilweise natürlich auch dann unter ägyptischer Herrschaft gestanden hat. Und historisch müssen wir da wohl davon ausgehen, man merkt es schon im Buch Josua, dass ja nicht wirklich alle Kanaaniter vernichtet werden, sondern einige übrig bleiben, in Anführungsstrichen. Man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie aufgegangen sind in den Israeliten, und natürlich nach heutigen Theorien ist das davon auszugehen, dass ein Teil der Israeliten wahrscheinlich eigentlich auch ethnisch gesehen Kanaaniter waren und sich durch ihren Glauben unterschieden haben. Man merkt es, bei Ausgrabungsstätten kann man zum Beispiel feststellen, dass in Orten, die als israelitische Siedlungen im Bergland gelten, eigentlich der hauptarchäologische Unterschied ist, dass es dort keine Schweineknochen gibt. Also offensichtlich, die schon kein Schweinefleisch gegessen haben, was die Kanaaniter Jahre gegessen haben. Das ist so eine Möglichkeit, auch zwischen dem zu unterscheiden. Wenn man das
Gut,
so
danke.
ganz allgemein
Gut,
mal.
streicheln.
Es gibt so, also in den Texten von Mari und Ugarit, das sind zwei wichtige Archive in Mesopotamien, die man gefunden hat, da sind auch Korrespondenzen der Stadtkönige der kanaanitischen Stadtkönig eigentlich im Norden war die Stadt Hazor, die etwas nördlich vom See Genezareth liegt. Die war eigentlich die große Stadt, wo man auch große Ausgrabungen gemacht hat und deren Eroberung durch Josua auch in der Bibel berichtet wird. Die war wohl die wichtigste dieser kanaanitischen Städte.
Dankeschön.
Frau Fichtbauer.
Dann
Kann
ja, können Sie mich hören jetzt?
Ja, jetzt kann man Sie
Ah,
hören, ja.
okay. Ja, also ich hätte zwei Fragen. Nämlich, ist die Nichtanerkennung des Staates Israel, wie es heißt, durch die ultraorthodoxen Juden da in Mea Sheremet, das heißt in Jerusalem, ist das eine Revolte, weil die Inbesitznahme des Landes noch nicht ganz erfolgt ist? Das wäre die erste Frage. Die zweite, berufen sich die Siedler insgesamt auf diese, ja, hier auf diese Textstellen im Deuteronomium, beziehungsweise na, wie ist es, bei der Eroberung durch Josua? Das heißt, berufen die sich darauf? Das heißt, ist diese jetzt Inbesitznahme weiteren Landes ja wirklich auch religiös fundiert bei Ihnen, bei denen?
Ja, also zunächst mal die zweite Frage ganz klar. Das Deuteronomium und Josua haben in der Siedlerbewegung ganz neue Aktualität hingewonnen, bis daraufhin, dass eben Shlomo Avinair, der Schüler von Zvi Yehuda Kuk, der die meisten seiner Schriften rausgegeben hat, der hat einen Kommentar zu Josua geschrieben und sagte, das Buch Josua ist für uns geschrieben worden, für die Generation, mit der der Zionismus begonnen hat. Und im Grunde genommen fühlt er sich also wirklich in den Fußstapfen Josuas. Das ist also ganz klar, in der religiösen Siedlerbewegung wird das ganz klar religiös begründet. Das ist nicht im ursprünglichen Zionismus, der eher säkular war, aber die Siedlerbewegung ist ja zum größten Teil religiös und die beruft sich auf diese Texte. Und bei den ultraorthodoxen Juden, nein, es geht weniger oder eigentlich gar nicht darum, dass das Land noch nicht so in Besitz genommen ist, wie es sein sollte, sondern eigentlich um die rabbinische Gegenkonzeption, dass die Rabbinen nämlich, obwohl es eben zumindest nach einiger Meinung ein Gebot gibt, das Land in Besitz zu nehmen, festgelegt haben, dass die Rückkehr der Juden in das verheißene Land etwas ist, was man Gott überlassen muss. Es war sicher auch eine Konsequenz aus zwei gescheiterten jüdischen Aufständen im Jahre 70 und im Jahre 132, der Bar Kochba-Aufstand, die beide blutig niedergeschlagen worden sind, große Katastrophe waren, dass seitdem die Rabbinen sehr skeptisch gegenüber politischen messianischen Bewegungen waren und von daher festgelegt haben, man muss die Herrschaft, die da ist, akzeptieren und man darf nicht mit Gewalt in das Land Israel einwandern. Und man spricht da von drei Schwüren eigentlich, dass Israel eben das nicht mit Gewalt in das Land einwandert, dass es die Herrschaft der Völker anerkennt und im Gegensatz dazu sollen die Völker Israel nicht zu sehr unterdrücken. Das war eigentlich die alte, jahrhundertelang die rabbinische Konzeption. Und als dann die Zionisten angefangen haben, es nicht mehr Gott zu überlassen, sondern selber das Land in Besitz zu nehmen, hat eben ein großer Teil der Orthodoxie gesagt, das geht nicht. Der Mensch darf nicht das tun, was Gottes ist. Und eigentlich hat der religiöse Zionismus eine ziemlich große Akrobatik machen müssen, um zu sagen, dass das ja in Ordnung ist. Also eigentlich da fängt der Widerspruch der Ultraorthodoxen gegen diesen Gedanken, mit Menschengewalt das Land in Besitz zu nehmen an. Und dass sie selber im Land leben, ist halt einfach sozusagen, wir waren schon immer hier. Wir waren vor dem Zionismus da und wir waren vor dem Staat Israel da. Und deswegen bleiben wir auch hier, obwohl es auch welche gibt, wie die Satmar Chassidim, die leben hauptsächlich in New York und die verbieten ihren Anhängern sogar im Land Israel, im Staat Israel zu wohnen, aus diesem Grund. Also das gibt es auch.
Dankeschön, ja.
Herr Schobes.
Moment, jetzt muss ich
Herr
überschieben.
Schobes? Nicht, sonst Frau Heritsch hatte sich noch gemeldet. Sie sind noch stumm geschaltet.
Jetzt gut?
Ja.
Okay. Bei den ersten anderthalb Seiten ging es mir auch so, dass viele Fragen da waren. Und ich habe so die Frage gehabt, welches Gottesverständnis prägt eigentlich die Tora? Aber ich glaube, wenn man weiter im Text geht, und dafür würde ich plädieren, dann kommt die Rede über Ethik und Krieg, über die Eingrenzung. Da relativiert sich so manches.
Ja, das macht von daher macht sicher Sinn, dass wir weitergehen. Ich wollte jetzt aber nur sagen, Herr Schobes, wenn Sie auf Leitung sind, würde ich Sie bitten, sich zu melden oder ansonsten gehen wir weiter.
Weitergehen.
Okay, gut. Ja, nein, also ich möchte einerseits eben nicht unter den Tisch kehren, dass es eine solche Theologie, wie wir gerade gehört haben, gibt. Ich denke, das ist schon wichtig, das zu sehen, aber mir ist es durchaus ein Anliegen zu zeigen, dass es auch anders geht. Und so habe ich jetzt zunächst mal einen Text von Hanoch Ben Pasi, der Professor für jüdische Philosophie an der religiösen Bar-Ilan-Universität ist. Und zwar ist es ein Text, der auch in dem Blatt zum Wochenabschnitt der religiösen Friedensbewegung Oswe Shalom erschienen ist. Also diese Blätter zum Wochenabschnitt ist etwas, was das liegt am Schabbat aus in Synagogen. Da gibt es alle möglichen, von allen möglichen ist Rabbinern, Gruppierungen her und eben auch die religiöse Friedensbewegung versucht dort aus ihrer Sicht den Wochenabschnitt zu sehen. Und zunächst zitiert er hier erstmal zwei Texte, die eigentlich in die Richtung gehen, wie er interpretieren möchte. Und der eine ist aus dem Midrash Tanchuma, eben schon zu dem, was wir in Numeri 21 über Sichon gehört haben. Und Israel sandte Boten an Sichon, den König der Amoriter. Das ist es, was die Schrift sagt: Wende dich ab vom Bösen und tue das Gute. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Tora gebietet nicht, geboten nachzujagen, sondern wenn es geschieht, dass ein Vogelnest vor dir ist, wenn du auf den Stier deines Feindes triffst, wenn du den Esel deines Hassers siehst, wenn du deinen Ölbaum abschlägst, wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst, bei allen, wenn sich dir die Gelegenheit ergibt, musst du dieses Gebot erfüllen. Aber nicht ihm nachjagen. Aber der Frieden, suche den Frieden da, wo du bist. Jage ihm nach an anderem Ort. Und so tat es Israel, obwohl der Heilige gepriesen sei, er ihnen gesagt hatte, fang an, ihn Besitz zu nehmen und fordere ihn zum Krieg heraus, jagten sie dem Frieden nach, wie es heißt, und ich sandte Boten aus der Wüste Kdemot an Sichon, den König von Cheschbon, Worte des Friedens. Und auch Nechama Leibowitsch in ihrem Text zum Wochenabschnitt sagt, es ist aufschlussreich und man muss darüber nicht wenig nachsinnen und nachdenken. Zu Beginn unseres Einzugs in das Land, zu Beginn unseres Krieges mit Edom, Moab und Ammon und mit den sieben Völkern, die uns befohlen wurde, aus dem Land zu vertreiben, heißt es, fordere sie nicht heraus. Und wieder. Und ich sandte Boten Worte des Friedens. Ja, soweit, das sind die beiden Einführungszitate. Und jetzt kommt Ben Pasi zu seiner eigenen Interpretation. Und als all die Kriegsleute aufgehört hatten, inmitten des Volkes zu sterben, da will Mose dem Volk die alternative Rede über den Krieg vorlegen. Nicht Hass, nicht Eifersucht. Nicht die Liebe zur Schlacht, sondern die Unterordnung des Krieges unter Recht und Ethik. Und richtet in Gerechtigkeit zwischen einem Menschen, seinem Bruder und seinem Fremden. Ich möchte vorschlagen, Moses erste Rede im Buch Deuteronomium als Rede über den Krieg zu lesen. Aber als eine Rede, die sich wesentlich von den meisten Kriegsreden unterscheidet, weil sie sich sehr vom Eifer des Krieges entfernt. Von der Begeisterung und vom Feuer der Schlacht. Stattdessen legt er die Möglichkeit einer religiösen Reflexion über die Geschichte vor, das Vermögen, die roten Linien der Kriege zu betrachten und was die Motivation angeht, in den Krieg hinauszuziehen. Es gibt eine angemessene und eine unangemessene. Das Buch Deuteronomium als Ganzes wird als eine Reihe von Abschiedsreden unseres Lehrers Mose vom Volk Israel dargestellt. Die erste Rede, die den ganzen Wochenabschnitt Devarim und wohl auch die ersten Verse des Wochenabschnitts Vaitranan einschließt, soll dem Volk Israel in Erinnerung bringen und ihm erzählen, was ihm auf dem Weg durch die Wüste geschehen ist. Überraschenderweise befasst sich die Rede nicht mit den wirklich wichtigen Themen, wie dem Auszug aus Ägypten, wie der Gabe der Tora und nicht einmal mit dem bevorstehenden Einzug ins Land. Diese Abschnitte werden erwähnt, aber die verbindende Linie zwischen allen Teilen der Rede ist der Krieg und die angemessene Einstellung zum Krieg. Möglicherweise ist dies eine der ältesten Reden in der Geschichte der Menschheit, in der ein Anführer über die Kriege, die er geführt hat, reflektiert und vielleicht auch eine allgemeine Einsicht über die Bedeutung des Krieges an sich vorschlägt. Mose will dem Volk keine Heldengeschichten, keinen Mythos über das Kriegserlebnis, wie George Mosse es genannt hat, keine Tragödie und keinen Sieg erzählen. Er will über den Krieg nachdenken als Kämpfe, die aus einer religiösen Verpflichtung auf Gerechtigkeit und Wahrheit kommen. Die einfache Botschaft, die als simplifiziert und naiv aufgefasst werden könnte, ist eine sehr tiefgehende und komplexe Botschaft, wonach der einzig mögliche Krieg der ist, in dem er für euch kämpft. Kein Krieg um nationale, territoriale, wirtschaftliche Interessen kann ein gerechter Krieg sein. Der gerechte Krieg ist ein Krieg, in dem kein persönliches Interesse mitspielt. Der Krieg, den Gott selbst führt. Möglicherweise möchte Mose in dieser Rede eine persönliche Deutung geben, weil erst das vertiefte Verständnis der Bedeutung des Krieges ihn die schwierige Situation, in der er sich befindet, verstehen ließ, als einer, dem es nicht vergönnt ist, das Land zu betreten. Michael Walzer, vielleicht einer der wichtigsten politischen Philosophen, die sich mit den Fragen von Ethik und Krieg befasst haben, äußerte sich einmal dahingehend, dass es im Judentum keine Tradition der philosophischen Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden gebe. Im Rahmen des Bibelstudiums finden wir, die Kinder dieser Zeit, uns oft mit einem noch unangenehmeren Gefühl wieder, wegen des Unbehagens, das die Kriegserzählungen in der Tora und bei den Propheten bei uns hervorrufen. Manchmal scheint es, dass der Graben, der die beiden Welten trennt, unüberbrückbar ist. Der Wochenabschnitt Devarim ermöglicht uns, neu über die Bedeutung des Krieges und vielleicht auch des Friedens in der Tora nachzudenken, durch die Beziehung zwischen Ethik, Recht und Krieg. Die Botschaft der Rede liegt bereits in ihrer bloßen Existenz, denn sie gibt einem Aspekt große Bedeutung, der normalerweise in Moses Führerschaft weniger wichtig war: zum Volk zu sprechen. Wenn Sie denken, dass die wichtige Frage der Führerschaft die Tat ist, der Einzug ins Land, der Krieg gegen die sieben Völker, der Bau des Tempels, so beginnt das Buch Deuteronomium gerade mit der Wichtigkeit der reflektiven Betrachtung der Geschichte Israels. Die Tora entscheidet sich, diese Botschaft bereits in den ersten Worten des Buches zu betonen. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel jenseits des Jordan sprach. Während wir diesem Vers zuhören, klingen in unseren Ohren Moses Worte am brennenden Dornbusch: Ich bin kein Mann der Worte. Wenn wir zum Buch Deuteronomium kommen, ist Moses Zunge geheilt und seine Sprachschwierigkeit wird durch eine direkte Anrede an das Volk selbst als Anführer abgelöst. Mose nimmt selbst den Übergang von der praktischen Politik zum dialogischen politischen Handeln und vielleicht zur dialogischen Erziehung vor. Und wenn die Betrachtung und die Selbstreflexion wesentlicher Teil des Verständnisses des Krieges ist, so kann man die einzigartige rhetorische Fähigkeit dieser Rede sehen, die durch Moses Übergang zwischen ihren beiden Teilen hervorgehoben wird. Und die Tage, die wir von Kadesh Barnea ausgegangen sind, bis wir den Fluss Sered überquert haben, 38 Jahre lang, bis die ganze Generation der Kriegsleute aus der Mitte des Lagers zu Ende war, wie er ihnen geschworen hatte. Und auch seine Hand war an ihnen, sie zu verwirren in der Mitte des Lagers, bis es mit ihnen zu Ende war. Und als all die Kriegsleute aufgehört hatten, inmitten des Volkes zu sterben. statt den Wechsel der Generationen zu beschreiben, von der Generation derer, die aus Ägypten gezogen sind, zur Generation derer, die das Land betreten, benutzt er eine Sprache, in der es um das Warten auf den Tod der Kriegsleute bis zum Letzten geht. Den Ausdruck Kriegsleute kennt die Bibel und an allen anderen Stellen bezeichnet er Kampfsoldaten. Wir treffen auf den Ausdruck im Buch Numeri nach dem Krieg gegen Midian, wir treffen auf ihn im Buch Samuel und wir treffen ihn häufig im Buch Jeremia. Aber warum wird die Generation der Wüste als Kriegsleute bezeichnet? Sowohl Rashi als auch Rashbam mühen sich mit dieser Frage ab, denn sie schafft eine Diskrepanz zwischen der wörtlichen Bedeutung und dem erweiterten Gebrauch als Metapher für eine ganze Generation. Die Wüstengeneration, die Kriegsleute genannt wird, zog nur zu einem fehlgeschlagenen Krieg zur Eroberung des Landes aus, während die letzte Generation, die Generation des Friedens, zu vielen Kriegen auszog. Warum? Weil die Motivation des Krieges in Moses Augen die wichtigste Frage ist. Die Fähigkeit, mit der die zweite Generation begabt ist, ist die Bereitschaft, auf den Krieg zu verzichten, weil sie nicht ihre Kriege führt. In diesem Moment der theologisch-historischen Reflexion darf Mose nach der Motivation des Volkes zum Krieg fragen und von hier aus die Grenzen zwischen dem Angemessenen und dem Nicht-Angemessenen klären und sogar zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen in der Rede über das andere Volk, weil all diese Fragen in der Tora sehr relevante Fragen für die philosophische Behandlung des Krieges sind. Die Grenzen zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen kann man in Moses Sprache so ziehen. Fordere sie nicht zum Krieg heraus, denn den Nachkommen Seirs gab ich es zum Erbe und du sollst ihr Frieden anbieten und ähnliches. Diese Einstellung ist sehr weit von Pazifismus entfernt, aber es ist eine Einstellung, die eine enge Beziehung zwischen Ethik und Krieg schafft und in ihrer religiösen Bedeutung eine Beziehung zwischen ethisch-religiöser Absicht und politischem Erfolg. Die große Schwierigkeit in der ganzen Rede ist, dass im Buch die Hauptsache fehlt. Was ist der Maßstab, um zu wissen, ob ein Krieg angemessen ist oder nicht? Wann weiß man, ob der Krieg, den man führt, ein Krieg in eigenem Namen oder im Namen der Gerechtigkeit ist? Wann weiß man, ob der Krieg sein Krieg ist oder dieser Ausdruck nur ein religiöser Deckmantel für einen nationalen Krieg ist? Diese Schwierigkeit wird in der Rede Moses tatsächlich beschrieben. Die Tatsache, dass die Kriegsleute sagen, wir werden hinaufsteigen und kämpfen, wie er, unser Gott, es uns befohlen hat, macht ihr Tun nicht zu seinem Krieg. Jetzt muss man verstehen, dass der Krieg, den die erste Generation nach der Geschichte der Kundschafter erklärt hat, indem sie ihn zu einem gebotenen Krieg erklärte, nicht diese Deutung verdient. Wie Mose erklärt, steigt nicht hinauf und kämpft nicht, denn ich bin nicht in eurer Mitte. Und um uns Lesern die Schwierigkeit vor Augen zu stellen, fügt Mose in einer rhetorischen Figur hinzu, und sie werden euch verfolgen, wie es die Bienen tun. Nicht die Macht, nicht die Kraft, nicht die Kenntnis des Landes, nicht einmal der Wiederaufbau der Abschreckung geben das Recht, zum Krieg auszuziehen. Die Furcht der Nachkommen Esaus gibt nicht die Erlaubnis, gegen sie zu kämpfen, sondern im Gegenteil, hütet euch sehr. Auch nicht die Dehumanisierung anderer Völker, um sie als Feinde darzustellen. Auch nicht der Hass oder nationale Abrechnungen und wirtschaftliche Bedürfnisse. Die Theologie, die in dieser Rede vorgelegt wird, sagt eines. Der eine erlaubte Krieg ist der Krieg Gottes und nicht der seiner Stellvertreter. Der Test des Glaubens ist der Glaube. Die Nachkommen Esaus sind eure Brüder. Fordere sie nicht heraus. Die Nachkommen Lots haben Rechte wie ihr. Bedränge Moab nicht. Und auch hinsichtlich der Nachkommen Ammons. Bedränge sie nicht und fordere sie nicht heraus. Moses geistig-religiöse Erklärung schließt die Anerkennung der Erbrechte anderer Völker durch ihn ein, und die religiöse Pflicht, ihren Erfolg und ihr Erbe zu respektieren. Dies ist keine pazifistische Position, sondern eine religiös-ethische Position. Es gibt gerechte Kriege und ungerechte Kriege. So erscheinen die beiden mächtigen Könige Sichon, der König von Cheshbon, und Og, der König des Baschan, beide Riesen, die nicht zu einem nachbarschaftlichen Verhältnis bereit sind. Beide erscheinen als zum Krieg gegen die Kinder Israels hinausziehende, und gegen sie kämpft er. Wenn das Territorium keinen Anspruch bedeutet, der Lebensraum keine Rechtfertigung ist, wenn weder Wasser noch Nahrung den Auszug zum Krieg rechtfertigen können, nicht einmal die Abschreckung, können wir einen Prüfstein finden, der uns in die Hand gegeben wird und uns die mögliche Verbindung von Gerechtigkeit und Krieg aufdeckt? Moses Antwort wird in der Reihenfolge der Themen in seiner Rede gegeben. Das Recht geht dem Krieg voran. Die Ethik geht der Frage der Eroberung des Landes voran. Bevor Israel aufgefordert wird, sich der Eroberung und Inbesitznahme des Landes zu widmen, wird ihnen auferlegt, eine angemessene Verfassung zu begründen und die für Angelegenheiten der Gerechtigkeit, des Rechts und der Ethik angemessenen Personen zu ernennen. Die Ethik geht dem Krieg voran und dieser bleibt ihr untergeordnet und richtet in Gerechtigkeit zwischen einem Menschen, seinem Bruder und seinem Fremden, lasst kein Ansehen vor Gericht gelten, fürchtet euch vor niemandem, denn das Recht ist Gottes. Ja, soweit Hanoch Ben Pasi. Was kommen da an Anmerkungen oder auch Nachfragen? Frau Herritsch?
Sie müssen sich noch freischalten. Ich bin noch mal so auf Seite 4 und 5, wo die, also eigentlich die Wüstengeneration, 38 Jahre, als Kriegsleute bezeichnet werden, obwohl sie eigentlich ja nur zu einem fehlgeschlagenen Krieg zur Eroberung des Landes unterwegs waren, während die letzte Generation, die Generation des Friedens, zu vielen Kriegen auszog. Diese Diskrepanz, die da ist, dass eigentlich so diese Generation, die aus Ägypten mit ausgezogen ist, 38 Jahre, doch auch vieles erlebt, erlitten hat, auch aufmüpfig geworden ist, die kommt eigentlich ein bisschen schlecht weg, meine ich.
Ja, also natürlich geht es ihm hier jetzt wirklich um das eine Thema des Kriegführens, was so ein bisschen roter Faden durch diese Rede des Mose ist. Und ich denke, es ist ja wirklich überraschend. Und ich glaube, da hat er sich eben wirklich an dieser erstaunlichen Definition, wieso wird die Wüstengeneration Kriegsleute genannt? Ist eigentlich ein überraschender Begriff. Und das eben auch heißt, nachdem sie gestorben sind, also sozusagen, ist es, glaube ich, weniger der Ausleger als schon der biblische Text selber, der eigentlich die Wüstengeneration zumindest in dieser Hinsicht ein bisschen schlecht wegkommen lässt. Das ist natürlich auch nicht die einzige Sicht, aber es ist sozusagen hier auf diese Thematik des Kriegführens hin konzentriert. Ja, Frau Herritsch nochmal.
Wenn ich nochmal darf.
Ja, natürlich.
Also woher weiß das Volk, weiß Mose, wissen die Mitleidenden, wann das sein Krieg ist?
Das bleibt die große Schwierigkeit, was wir ja auch hier in der Auslegung merken. Eben, Man kann sich dem offensichtlich nur annähern, eben zu sagen, es muss etwas von Gott Befohlenes sein und darf keine eigenen Interessen haben. Also Mose hat es vielleicht noch relativ einfach, denn zu Mose hat Gott ja, heißt es, von Angesicht zu Angesicht gesprochen und Mose konnte sich wohl vielleicht dann sicher sein, aber für alle anderen ist das wesentlich schwieriger. Und ich finde auch gerade das Spannende, dass es, wenn man behauptet, man führt Gottes Krieg, man auch lange nicht recht haben muss. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, dass er hier auch gerade betont, dass Leute, die der Meinung sind, Gottes Krieg zu führen, sich auch irren können. Und das gibt es übrigens auch in der christlichen Kriegslehre, dass man die eigentlich von Augustinus begründet worden und der bringt eben einerseits Sachen, die aus dem römischen Kriegsrecht übernommen sind, dass man natürlich Krieg führen darf gegen jemanden, der einen angegriffen hat. Und eine andere legitime Form des Krieges für ihn ist, wenn Gott ihn befohlen hat. Und das hat später auch in christlicher Theologie Tür und Tor geöffnet. Jeder kann behaupten, Gott hat zu mir gesprochen. Wie kann man es nachweisen? Also es ist einerseits sehen wir hier eben ganz klar, jeder Krieg, wo eigene Interessen mitspielen, im Grunde genommen ist ein unerlaubter Krieg. Aber wie kann man wirklich sicher sein, dass ein Krieg ist, den Gott will? Also er macht hier so zwei Anspielungen. Das eine ist, dass wir hier Sichon und Og haben, die sich dem Friedensangebot widersetzen und die im Grunde genommen friedensbereite Leute angreifen und das setzt sie ins Unrecht und darum kämpft Gott den Krieg gegen sie, weil sie unschuldige Leute gefährden. Das wäre sozusagen die Argumentation, die hier im Text gebraucht wird. Aber das lässt sich natürlich auch nicht immer so einfach sagen. Also es bleibt etwas, was man wohl nicht bis ins Letzte nachweisen kann und muss vielleicht auch gerade vorsichtig machen, dass man sich sehr hüten muss, zu sagen, dass ein Krieg von Gott befohlen ist. Das geht sicher auch aus dem Text hier hervor. Frau Dankowski.
Also das ist ja auf der anderen Seite, also bei aller Ehrbarkeit, sage ich mal, der Herleitung, aber genau die Gefahr, die darin liegt und die auch immer wieder thematisiert wird, dass die Argumente für einen Krieg, sage ich mal, aus überwertiger Idee heraus die allergefährlichsten sind. Mhm. Ja, weil, wie auch immer, also gerade die Religion, im Allgemeinen gesprochen, schafft da sozusagen künstlich etwas Unhinterfragbares und damit eben nicht mehr Kritisierbares. Aber ich finde es ganz interessant, wie dieser Verlauf hier doch eingebettet wird mit weiteren Kriterien. Also das eine wurde jetzt gerade schon genannt, das ist ja eine gewisse Aggression, die man jetzt hier den sogenannten Riesen unterstellt. Und damit kommen wir so in die Verteidigungsgeschichte hinein. Ich finde es auch sehr spannend, weil dieser vom ganzen Gedanken her, wie er sich von Genesis her schon zieht, die Verbindung in der Nachbarschaft, sage ich mal, in der Völkerfamilie quasi herauszustellen, finde ich ganz, ganz wertvoll. Auch wenn man sich mit denen nicht immer grün ist, ja. Aber es gibt da sozusagen Bande, die von weit herrühren. Die Frage ist ja nur, wer gehört dann dazu? Gehören alle dazu oder sozusagen nur die, bei denen ausdrücklich ein Verwandtschaftsverhältnis aus altvorderer Zeit sozusagen festgestellt wird. Ja, und dann ist natürlich weitergehend nochmal die Frage, wenn man das auch hier quasi als eine Defensivgeschichte auffassen könnte zunächst, weil eben auf Friedensangebote nicht eingegangen wird, weil Aggression ausgeübt wird, weil Verteidigung angesagt ist. Wie geht es dann weiter mit der Inbesitznahme? Kippt da nicht die ganze Geschichte dann doch irgendwie in die aggressive Landnahme.
Ja, und das wird uns im Herbst, wenn wir mit dem Buch Josua weitermachen, werden uns das natürlich beschäftigen. Und vielleicht so, das eine ist, im Buch Josua ist es Gott, der die Kriege führt, sozusagen. Und die Israeliten haben eigentlich nicht viel dabei zu tun. Und von daher ist es durchaus problematisch, wenn heutige Ausleger ihre eigenen Soldaten in den Fußstapfen Josuas sehen. Und vielleicht ist es da wirklich eben zu sagen, man muss wahnsinnig vorsichtig mit dieser Definition sein und müsste vielleicht sogar so weit gehen. Denn es wird ja auch dauernd gesagt, es dürfen keine eigenen Interessen da sein. Und da muss ich also jetzt erstmal überlegen, ja, ist das jetzt nur der Befehl Gottes, dass ich was in Be Besitz nehme, oder habe ich eben meine wirtschaftlichen, meine nationalen etc. Vorteile? Und wenn ich zu der Schlussfolgerung komme, müsste ich sagen, es ist vielleicht nicht Gotteskrieg und ich müsste da eher vorsichtig mit umgehen. Also es gibt alle möglichen, würde ich sagen, Warnstopper, aber es bleibt natürlich eine nicht ganz ungefährliche Sache. Herr Smith?
Merci, das wissen. Ich wollte nur zwei Dinge eben sagen. Von das erste ist, Sie haben gerade Augustinus gesagt, was ich selber entdeckt habe letztes Jahr, wenn ich und ich, da ist noch viel mehr zu lesen. Aber der Augustinus hat wohl über den gerechten Krieg gesprochen, aber er hatte auch Erfahrung mit Kriege, weil er auch bemittelt hat in Situationen in Nordafrika. Also er hatte Erfahrung mit, was Krieg war oder nicht. Also man kann da ganz viel mehr darüber sagen. Und das andere, was ich interessant finde, in dieses Stück, dass so oft das Wort auch angemessene, und das ist, um die Aktualität in Israel zu kommen, worauf der das Hoge Rechtshof jetzt wieder legen muss, was, dass es angemessen ist, was die Regierung macht. Also es ist nur eine Bemerkung so.
Ja, jetzt geht's, also dieses im Moment strittige Gesetz wird sich wahrscheinlich weniger auf Frage von Kriegsführung auswirken, aber die Frage der Angemessenheit kommt, ja, kommt auch hier zum Ausdruck. Frau Fichtbauer?
Jetzt kann man mich hören? Ja?
Ja.
Ja, okay. Ja, ich wollte noch mal ja, etwas näher an den Text herangehen. Also dieser lange Kommentar, den Sie ja jetzt vorgelesen haben, der interpretiert ja nach meinem Dafürhalten Deuteronomium 1,16 folgende, nämlich Streit, ja, Streit soll nicht wohl zu Krieg führen, entscheidet gerecht, sei es der Streit eines Mannes mit einem Bruder oder mit einem Fremden. Ja, das ist ja wohl die eine Textstelle, wenn es heißt, also die Ethik und Gerechtigkeit müssen dem Krieg vorausgehen. Wenn es dann nicht geht, ja gut, dann muss man vielleicht draufschlagen. So, das weiß ich nicht. Die zweite Stelle, die mich irritiert, ist 2,29 folgende. Ja, da will ja eigentlich Mose, der sagt ja dem König, ich werde nur zu Fuß durchziehen und alles, was ich brauche, bis hin zum Trinkwasser, wirst du mir gegen Silber geben. Das heißt, da wird auf Landnahme verzichtet und dann schlägt Gott zu, in Anführungszeichen, nämlich er gibt dann dem bösen König von Heschbon diesen bösen Geist ein und ja, und dann wird gekämpft. Aber vorher war das für mich eigentlich ethisch wertvoller, was der Mose gemacht hat, was er wollte. Ja.
Da liegt eine Spannung im Text
Ja.
drin, dass eben am Anfang, also in Vers 25 sagt, 24, 25 sagt Gott zu Mose, er soll Sichon angreifen. Und dann sagt Mose, dass er eben Boten des Friedens geschickt
Ja,
hat und
ja, ja.
redet da überhaupt nicht von Inbesitznahme, sondern von Durchzug. Und
Ja.
danach, und schließlich wird das Land doch in Besitz genommen. Also da ist eine Spannung im Text drin. Und auch wenn wir das vergleichen mit der Geschichte, die vorher schon im Buch Numeri erzählt wurde, da ging es eigentlich ursprünglich nur um Durchzug. Und erst als Sichon sich geweigert hat, wird sozusagen infolgedessen das Land erobert. Im folgenden Text von Shimon Gesundheit, den wir gleich sehen, da wird auf diese Spannung im Text und was da auch Midrashim mitgemacht haben, nochmal ein Stück eingegangen. Also dann können wir da vielleicht gleich noch ein bisschen klarer bei sehen.
Okay, danke. Ja.
Gut, ich glaube, dann können wir zu dem Text übergehen, also von Shimon Gesundheit. Ein Text, also auch ursprünglich auf Deutsch ist. Shimon Gesundheit ist in der Schweiz geboren und war Professor für Bibel an der Universität von Jerusalem. Und er will uns hier eigentlich zeigen, wie schon die Rabbinen mit ihren Midrashim im Grunde genommen eine Friedensethik auch in diesen Text reinbringen. Aber er fängt zunächst mal wirklich mit diesen Spannungen, die in dem Text selber in Deuteronomium sind, an. Es geht nämlich genau um die Verse Deuteronomium 2, 24 bis 25, wo Gott den Befehl gibt, das Land von Sichon zu erobern. Die Verse Deuteronomium 2, 24 bis 25 sind für den kanonischen Leser der Tora überraschend. Also kanonischer Leser meint ja ein Leser, der die Bibel, so wie wir es jetzt auch tun, in einem Zug durchliest und sich nicht fragt, ob die aus unterschiedlichen Textquellen zusammengesetzt ist, sondern den Text, so wie wir ihn heute haben, sieht. Das ist im Grunde genommen der kanonische Leser. Also für einen solchen Leser sind diese Verse überraschend. Denn aus Numeri 20,12 wissen wir, dass Mose bestraft wurde und nicht in das versprochene Land Kanaan einziehen durfte. Ähnliches geht aus drei Stellen in Deuteronomium hervor. Josua und nicht Moschee soll den Eroberungskrieg und den Einzug in das Land führen. Doch in den Versen 24 und 25 und übrigens auch in den vorangehenden Versen kommt offenbar eine andere Überlieferung zum Ausdruck. Denn hier wird ausdrücklich vom Tag gesprochen, an welchem der Eroberungskrieg unter Führung Moschees beginnen soll. Die Grenze zum verheißenen Land ist dabei nicht der Jordanfluss, sondern der Arnon. Noch überraschender für den kanonischen Leser sind die folgenden Verse. Denn nach den Versen 24 und 25 erwarten wir einen Krieg, etwa so, wie es in Vers 32 und in den folgenden Versen beschrieben wird. Doch die Verse 26 bis 31 erzählen von einer Friedensinitiative Moschees und nicht von einem Krieg. Der Befehl Gottes in Vers 24, fange an, nimm es in Besitz oder erbnimm es und lass dich in einen Krieg mit ihm ein, dieser Imperativ scheint von Moschee schlichtweg ignoriert zu werden. Ja, mehr noch, Moschee tut genau das Gegenteil. In den Versen 26 bis 29 ist von einem Erbnehmen des Landes Sichons keine Rede. Im Gegenteil, Moschee betont, dass es nur um einen Durchgang zum verheißenen Land geht. In Vers 29 wird ausdrücklich der Jordan und nicht der Arnonfluss als Grenzübergang zum Lande Kanaan genannt. Auch das Verb geben erscheint hier in Vers 29 nochmals. Doch diesmal nicht in Bezug auf Sichons Land am Ostufer des Jordans, wie in Vers 24, sondern in Bezug auf das Land Kanaan am Westufer des Jordans. Anstatt realpolitische Vermutungen anzustellen, sollten die Verse 26 folgende zunächst aus ihrem literarischen Kontext heraus verstanden werden. Das Motiv des Durchziehens kommt in Deuteronomium 2 dreimal im Zusammenhang mit einem absoluten Kampfverbot vor. Die Israeliten sollen gegen ihre Brudervölker keinen Kampf anzetteln, da Gott ihnen deren Land nicht zum Erbe geben wird. So heißt es bei Edom, Moab und Ammon jeweils ausdrücklich: Lasst dich nicht ein, beziehungsweise lasst euch nicht ein. Vor diesem Hintergrund werden die Gegensätze in unserer Stelle noch schärfer. Während der Kriegsbefehl, lasst dich in einen Krieg mit ihm ein, in Vers 24, einen radikalen Politikwechsel nach der wiederholten Mahnung, lasst dich nicht ein, anzeigt, mahnen die Verse 26 bis 29, genau wie die vorhergehenden Erzählungen, den Wunsch nach einem friedlichen Durchzug durch ein Gebiet außerhalb des verheißenen Landes vor Augen. Neben den Durchzugserzählungen ruft Moses Friedensbotschaft noch eine weitere Assoziation hervor. Die Worte des Friedens möchten offenbar an das Gesetz in Deuteronomium 20,10 folgende erinnern, wie einige Ausleger schon gesehen haben. Allerdings sollte man dies nicht als exakte Ausführung des Kriegsgesetzes deuten, sondern die literarische Intention erkennen. In Deuteronomium 20,10 heißt es zu Beginn, dass bei einer Belagerung einer Stadt immer zuerst Frieden angeboten werden muss, bevor eine kriegerische Eroberung vorgenommen wird. Wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, rufe sie zum Frieden auf. In Deuteronomium 20, 15 bis 18 wird dieses Gebot nachträglich auf die Städte, die sehr fern von dir liegen, eingeschränkt. Das Gebot des Friedensangebots, das Gesetz des Friedensangebots soll sich also nicht auf die Städte der Völker beziehen, die dir der Herr zum Erbe gibt. Durch die Anspielung der Worte des Friedens in Deuteronomium 2 auf das Gesetz in Deuteronomium 20 wird also wiederum suggeriert, dass Sichons Land nicht zum verheißenen Land gehört, sondern zu den Gebieten, die sehr fern von dir liegen und die nicht erobert werden müssen. Durch die Ergänzung wird auch dem Eindruck entgegengewirkt, dass Moschee das verheißene Land betreten und den Eroberungskrieg selbst begonnen hätte. Moschees Friedensbotschaft in den Versen 26 bis 29 hat also mit einem Eroberungskrieg und der Unterwerfung Sichons überhaupt nichts zu tun. Sie steht vielmehr in direktem Gegensatz zum göttlichen Befehl. Sein Handeln zieht auf Frieden und nicht auf Krieg ab, auf einen friedlichen Durchgang und nicht auf einen Eroberungskrieg. Moschee denkt offenbar anders als Gott und betrachtet das Ostufer des Jordan nicht als einen Teil des verheißenen Landes. Am Ende durchkreuzt Gott die Pläne Moschees. Er verhärtet den Geist Sichons und verstockt sein Herz, und Moschees Worte des Friedens werden von Sichon mit Krieg beantwortet. Da Gott interveniert, wird Sichons Land schließlich doch erobert. Offensichtlich repräsentieren die Verse 24 folgende und 26 folgende unterschiedliche Auffassungen über den Status der Gebiete östlich des Jordans und über die Frage, ob Moschee oder Joshua die Eroberung des Landes begonnen hat. Vielleicht mache ich hier noch mal einen kurzen Einschnitt, bevor wir zu den Midrashim kommen. Verständnisfragen vielleicht erstmal, wie die Auslegungen, das sind schon ein bisschen, der Text selber ist kompliziert und die Verse gegeneinander zu sehen. Sind da Fragen? Ja, wenn nicht, dann können wir mit dem Midrashim weitermachen. Gerade vor diesem Hintergrund dürfte es interessant sein, einen kurzen Blick auf den nachbiblischen rabbinischen Midrash zu werfen. Ich möchte Ihnen drei kurze Midrashim vorstellen. Zunächst geht es um den Abschnitt aus Deuteronomium Rabbah zu unserer Stelle. Obwohl der Heilige gelobt sei er, Moschee sagte, fange an, nimm es in Besitz und lass dich in einen Krieg mit ihm ein, tat Moschee das nicht, sondern ich sandte Boten. Obwohl er ihm sagte, geh, führe Krieg, bat er um Frieden, denn in der Tora steht geschrieben, wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen. Deshalb sandte er zu Sichon Worte des Friedens, denn es heißt, da sandte ich Boten aus der Wüste Kdemot, also das Wüste Kdemot ist Mimidbar Kdemot, aufgrund von Worten, die der Tora vorausgingen. Das ist ein Wortspiel, Midvarim Shekadmu la Tora, von Worten des Heiligen gelobt sei er. Aus diesem Grund heißt es Worte des Friedens. Dieser Midrash sieht Moschee erstaunlicherweise als Tora-Ausleger. Moschee erlaubt sich, den göttlichen Befehl umzukehren, also Krieg in Frieden zu verwandeln. Er interpretiert den Befehl in Deuteronomium 2 anhand einer anderen Stelle in der Tora, nämlich Deuteronomium 20. Dort in Deuteronomium 20 sucht der Midrash den Ursprung der Idee der Worte des Friedens, welche für Moschee grundlegender als der göttliche Kriegsbefehl war. Denn Worte des Friedens seien der Tora vorausgegangen. Der Midrash zeigt sich damit für die auffallende Bezeichnung mit Barke Demot sensibel und interpretiert sehr kreativ, philologisch recht willkürlich, doch theologisch sehr bedeutsam, mit Bar, die Wüste, als Midvarim, es sind irgendwann dieselben Konsonanten, aus den Worten. Und Kdemot als Kadmula Torah, die Worte, die der Torah vorausgingen. Theologisch verweist der Midrash hier vielleicht auf das rabbinische Prinzip, dass es gewisse universale Werte gibt, die den Gesetzen der Tora vorausgingen und deshalb grundlegender als die Tora sind. So heißt es zum Beispiel in der Mishnah im Traktat Avot, Redlichkeit ging der Tora voraus. Genau wie im innerbiblischen Midrash, also in Deuteronomium 2, 26 bis 31, wird auch hier im nachbiblischen Midrash das Friedensangebot im Gesetz von Deuteronomium 20 idealisiert. Denn obwohl von Shalom, Frieden, die Rede ist, geht es in Deuteronomium 20 in Wirklichkeit um ein Kapitulationsangebot. Nichtsdestoweniger bedient sich, wie bereits erläutert, der innerbiblische Midrash in Deuteronomium 2, 26 bis 31 dieser Assoziation des Friedens, um im kanonischen Text Spannungen zwischen widersprüchlichen Traditionen auszugleichen. Der Frieden, den Moshe Sichon anbietet, ist aber ein wirklicher Friede und keineswegs ein aggressives Kapitulationsangebot im Sinne von Deuteronomium 20. Der nachbiblische Midrash geht noch einen Schritt weiter. Er sieht im Kapitulationsangebot von Deuteronomium 20 nicht nur ein Friedensideal, sondern er beschreibt Moschee als einen Bibelausleger, der dem göttlichen Kriegsbefehl aufgrund des Friedensideals der Tora trotzt. Dies wird im zweiten Midrash noch bedeutend radikaler ausgedrückt. Er ist auch aus Deuteronomium Rabba, aber aus einem anderen Wochenabschnitt. Es sagte Rabbi Joshua aus Sichnin im Namen Rabbi Levis, allem, was Moschee entschied, stimmte der Heilige, gelobt sei er, zu. In welcher Weise ist dies zu verstehen? Der Heilige, gelobt sei er, hatte ihm nicht gesagt, die Tafeln zu zerbrechen, doch Moschee ging hin und zerbrach sie von sich aus. Und woher wissen wir, dass er zustimmte? Weil geschrieben steht, die du zerbrochen hast. Es war richtig, dass du zerbrochen hast. Der Heilige, gelobt sei er, sagte ihm, er solle gegen Sichon kämpfen, wie es heißt, lass dich in einen Krieg mit ihm ein. Doch er tat es nicht, sondern ich sandte Boten aus der Wüste Kdemot an Sichon, den König von Cheshbon, mit Worten des Friedens. Da sprach zu ihm der Heilige, gelobt sei er, ich habe dir geboten, gegen ihn zu kämpfen, und du hast es friedlich mit ihm eröffnet. Bei deinem Leben, ich bestätige deine Entscheidung. Jeden Krieg, den sie führen werden, sollen sie nicht anders als friedlich eröffnen, so wie es heißt, wenn du dich einer Stadt näherst. Der zweite Midrash ist, wie gesagt, noch radikaler als der erste. Auch hier wird ein Kontrast zwischen dem göttlichen Kriegsbefehl in Deuteronomium 2 einerseits und dem göttlichen Friedensbefehl in Deuteronomium 20 thematisiert, oder genauer gesagt kreiert. Doch Moschee ist hier nicht, wie im ersten Midrash, revolutionärer Torah-Ausleger, der hermeneutisch Krieg in Frieden verwandeln kann, sondern er selbst ist Urheber der Friedensidee und Gott stimmt ihm nachträglich zu und macht Moschees Friedensworte in Deuteronomium 2 zum allgemeingültigen Gesetz in Deuteronomium 20. Das göttliche Gesetz in Deuteronomium 20 ist laut diesem Midrash also eine sekundäre Fortschreibung Gottes, die auf die menschliche Initiative Moschees, das heißt auf seinen Ungehorsam, zurückgeht. Moschees Weigerung, den göttlichen Kriegsbefehl zu befolgen, wird dabei mit nichts Geringerem als dem Zerschmettern der göttlichen Gesetzestafeln am Sinai verglichen. Das dritte Beispiel ist ein Midrash zur Parallelerzählung in Numeri 21. Und das ist die Parallelversion zu dem, was wir vorhin auf Seite 2 hatten, mit dem Psalmvers, suche den Frieden und jage ihm nach. Das wird also hier nochmal zitiert und da kommt jetzt als Interpretation dazu, wenn ich die ersten beiden Midrashim als revolutionär und radikal bezeichne, sollte ich den dritten Midrash vielleicht als beinahe anarchistisch beschreiben. Die Freiheit, der sich dieser Midrash bedient, ist bemerkenswert. Aus einer selektiv und tendenziös ausgewählten Liste kasuistischer Gesetze schließt dieser Midrash sehr verallgemeinernd, dass man den Gesetzen der Tora nicht nachjagen muss. Nur der Suche nach dem Frieden muss man wirklich nachjagen. Denn Frieden ist das grundlegende Prinzip, das unser Leben bestimmen soll. Dabei dient hier ein Psalmvers als inspirierender Verweis auf das Prinzip Frieden, welchem sich auch die Gesetze der Tora unterstellen müssen. Aufgrund dieses Prinzips hatte Israel die Freiheit, ja sogar die Pflicht, Sichon Friedensboten zu senden, obwohl Gott Krieg befohlen hatte. Der Midrasch liest aber Deuteronomium 2 und Numeri 21 gleichzeitig und sieht in Numeri 21 Israel als ungehorsam gegenüber dem göttlichen Befehl an Moschee in Deuteronomium 2. Ja, soweit die Midrashim. Sind da noch jetzt Anmerkungen? Frau Fichtbauer, melden Sie sich oder ist die Hand einfach noch stehen geblieben? Okay. Herr Müller?
Das heißt, wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen würde, heißt es, wenn ihr einen Krieg führt, muss er von Gott befohlen sein und er muss friedlich sein. Was können wir uns darunter vorstellen? Ich führe einen friedlichen Krieg. Also.
Und das Kriterium wäre dann wohl auch zu sagen, also selbst wenn man den Eindruck hat, und wir haben ja schon gesehen, dass es offensichtlich gar nicht so einfach ist, dazu zu kommen, dass ein Krieg von Gott befohlen ist, muss ich immer noch alles tun, den Gegner dazu zu bringen, den Krieg zu verhindern, indem ich ihm Frieden anbiete. Also man könnte sagen, es ist eine weitere Eingrenzung der Möglichkeit, dass es zum Frieden kommen kann, dass es zum Krieg kommen kann.
Ja, ich biete ihm Frieden an, verzichte auf die Eroberung und verletze damit das Gebot Gottes.
Wie wir sehen, machen die Midrashim ja alle Anstrengungen zu sagen, dass Gott bereit ist, auf Moses Einwände einzugehen und sich auf den Frieden einzulassen, auch wenn also auch Gott seine Meinung bereit ist zu ändern.
Ja, wenn ich nicht weiß, ob es ein Gebot von Gott ist, den Krieg zu führen oder nicht, dann weiß ich auch nicht, ob er der Revolte gegen sein Gebot zustimmt oder nicht. Also das ist eine Parteienrede.
Ich denke, es ist ein Versuch. Offensichtlich ist es nicht eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern schon die Rabbinen hatten eine Friedensethik, dass sie nicht allzu viel für Kriege übrig haben. Und sie versuchen das eben kreativ zu interpretieren. Sie werden nicht einfach sagen, wir sehen das anders und wir streichen das einfach. Das können sie nicht machen in ihrem Verständnis der Tora. Aber sie tun ihr Bestes, um eine Ethik zu entwickeln, die auch einen göttlich gebotenen Krieg für relativ unwahrscheinlich sein lässt. Man muss sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnen, an diese Art zu argumentieren, aber ich finde, sie ist erstaunlich erfolgreich sozusagen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Frau Dankowski.
Ich finde das insofern hochinteressant, weil ich es auch für einen Versuch erachte, sage ich mal, innerhalb des vielen Gebotenen doch eine gewisse Hierarchie aufzustellen und auch ein Kriterium zu haben, dem ich alles andere zuordne, wie eben diesem wunderbaren Wort, eben suche den Frieden und jage ihm nach. Und das ist ja auch nochmal was sehr Aktives. Also für mich bleiben jetzt zwei Wermutstropfen in der Auslegung dieser Geschichte. Das eine ist eben, dass Gott dann doch das Herz verstockt. Und das spielt ihm ja eine ganz aktive Rolle zu. Ja, das bleibt anstößig und erklärungsbedürftig, finde ich, warum Gott hier so handelt. Ja, und das andere ist eben, es ist ja mal so eine wunderbare Freiheit, sage ich mal, also jedenfalls auch für unser theologisches Verständnis, also wieder gut neu zu entdecken. Das ist also Deuteronomium 2 nur mit Deuteronomium 20 zu erklären und umgekehrt. Aber es wird hier ja auch deutlich gemacht in den Midrashim, dass es nochmal ein Unterschied ist, also aktiv für den Frieden glaubwürdig einzutreten gegenüber nach dem Motto, ergib dich, sonst kommt Unheil über dich. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Situation.
Ja, darauf wurde ja eingegangen, dass in Deuteronomium 20 es eigentlich mehr um Kapitulation als um Frieden geht. Das werden wir auch nochmal sehen, wenn wir bis dahin kommen. Aber hier wird ja auch gerade betont, dass eben eigentlich Mose es gar nicht so wörtlich, wie es eigentlich in Deuteronomium 20 ist, übernimmt, sondern eigentlich einen wirklichen Frieden anbietet, dem Sichon. Also auch das nochmal versucht zu entschärfen. Und ja, es bleiben natürlich gewisse Grenzen dessen, was man machen kann. Und wir hatten ja auch schon diese Herzensverstockung, hatten wir ja schon bei Pharao auch, bei den ägyptischen Plagen. Da hatten wir ja auch schon einige, wie einige Ausleger versuchen, damit umzugehen. Also es gibt natürlich gewisse Dinge, die auch ein Wermutstropfen bleiben, würde ich sagen. So. Aber das schon auch andererseits aber sehr seltene Dinge sind und zumindest man fragen müsste, wie weit sowas heute noch aktuell werden könnte. Also wie könnten wir heute noch behaupten, dass Gott irgendjemandem das Herz verstockt, sozusagen. Und vielleicht das ein bisschen helfen kann, aber es bleibt etwas Schwieriges natürlich. Und vielleicht auch irgendwo die Erkenntnis, wurde ja auch in dem anderen Text gesagt, dass es hier nicht um Pazifismus geht, dass es Fälle geben kann, eben aufgrund der Eigenschaften oder des Verhaltens des Gegners, wenn der so grausam ist oder so nicht bereit ist, sich auf was einzulassen, dass man vielleicht keine andere Wahl hat, als zu kämpfen. Also ich denke, die meisten von uns würden zustimmen, dass es nötig war, gegen die Nazis zu kämpfen. Das ist, denke ich, immer ein ultimatives Beispiel, das man bringen kann. Und man wird sicher noch einige andere Beispiele in der Geschichte auch finden können, wo man sieht, dass bei allem Wunsch nach Frieden dann vielleicht doch in dem Fall der Krieg das geringere Übel ist, um noch schlimmeres Unheil zu verhindern.
Ja schon, aber es gibt doch keinen Krieg ohne Opfer. Und wenn Gott einen Krieg befiehlt, dann bestimmt er Opfer.
Ja, das ist man kann das natürlich, ich denke, die Hauptrechtfertigung ist zu sagen, dass Gott halt dem Menschen den freien Willen lässt und ihm damit die Möglichkeit gibt, zu kämpfen und andere dazu zu bringen, sich verteidigen zu müssen. Aber das bleibt eine der großen Fragen, für die es keine wirkliche Antwort gibt, denke
ich. Die größte Frage hier war ja, wie geht man mit einem Gott um, der so handelt?
Ja,
das stand ja oben drauf.
Ich habe nicht versprochen, dass ich eine eindeutige Antwort darauf gebe.
Das ist schwer.
Sondern wir versuchen, sich diesen anstößigen Dingen anzunähern, die, denke ich, einige Schritte gehen können. Und das heißt nicht, dass nicht ein Anstoß oder ein Wermutstropfen trotzdem bleibt. Herr Smith?
War ich der Erste oder der Zweite? Noch?
Ich glaube, Sie waren nein, als Erster dran.
Direkt auf Herr Mara. Aber es ist doch so, dass Mosche nicht tut, was Gott will. Also der spürt keinen Krieg. Also es gibt beides. Aber ich hatte nur noch eine Frage, die nur auf den Text geht. Wie erkennt man dann, wie hat dieser Mann erkannt, dass hier von einer innerbiblischen Midrasch gesprochen, aber wie erkannt man so einen Midrasch denn im Inneren?
Das ist sozusagen, wenn man in einer Bibelstelle eine Auslegung zu einer anderen Bibelstelle findet. Das ist im Grunde genommen ein innerbiblischer Midrasch. Also aus der Annahme heraus, dass ja auch die Bibel ein Buch ist, was in Jahrhunderten gewachsen ist und spätere Texte natürlich sich mit älteren Texten auseinandersetzen. Und das wird hier in Israel wird das in der Bibelexegese relativ häufig gebraucht, um zu sagen, dass es nicht die Rabbinen waren, die den Midrasch erfunden haben, obwohl natürlich der rabbinische Midrasch nochmal ganz eigene Formen hat, aber grundsätzlich auch viel von innerbiblischer Interpretation und damit von innerbiblischem Midrasch auch schon zu sprechen. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine Alternative zu, womit nicht geleugnet wird, dass es unterschiedliche Quellen gibt, aus denen die Texte zusammengesetzt werden, aber zu sehen, dass es immer schon eine Auseinandersetzung mit älteren Texten gibt und man versucht, die neu zu interpretieren.
Aber dafür muss man also ganz gut Hebräisch können dann wahrscheinlich.
Ja, das natürlich, das ist sowieso klar, dass das wünschenswert ist, aber wir versuchen ja auch für Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die kein Hebräisch können, die Dinge so weit wie möglich nahe zu bringen. Frau Erretsch.
Ja, es ist ja in diesem zweiten, werde ich gehört?
Ja.
Ja, in diesem zweiten Midrasch ja, war ja dieser Kontrast zwischen dem göttlichen Kriegsbefehl und dem göttlichen Friedensbefehl. Und während des ganzen Textes ist bei mir die Frage gekommen, ist Gott ein lernender Gott? Den hatten Sie Tamar mal vor 2, 3 Monaten oder im Frühjahr eingebracht. Ich habe den Eindruck, Mose hat gelernt. Aber ist, ja.
Aber es scheint, dass Mose auch
lernt Gott auch gleich für eine der nächsten Sitzungen.
Ja, ja, doch, also ich denke schon, also zu sagen, dass Gott lässt sich auf etwas ein, was Mose ihm vorschlägt, ist ein Lernprozess bei Gott. Das würde ich durchaus so sehen, dass und die Rabbinen auch kein Problem damit haben. Frau Fricke?
Ja, also genau das finde ich auch. Es kommt mir so vor, als wäre Mose ein Stück weit auf Augenhöhe mit Gott. Das heißt, er handelt selbstständig, er nimmt die Tora an, er nimmt die Ziele der Tora an und macht es. Und ich denke, gerade deswegen muss dann, damit das andere göttliche Gebot bleiben kann, ich führe euch in das verheißene Land, ein anderer Herr, der das macht. Das kann jetzt nicht mehr Mose sein, weil und also ich denke auch, dass Gott ja das auch reflektiert, was er macht. Vielleicht auch manchmal erst, wenn eine andere Sicht reinkommt, eben ebenbürtig ja was anderes gesagt wird. Und das fand ich total spannend in dem Text, wollte ich nur sagen.
Das ist ja wirklich auch das was Besondere, was von Mose gesagt wird, was sonst kein anderer Prophet hat. Gott hat von Angesicht zu Angesicht mit ihm geredet. Ja. Da ist sicher etwas von dieser, man kann natürlich nicht völlige Gleichheit, aber doch, Gott ist bereit, mit ihm zu diskutieren.
Genau.
Genau. Herr Schobes. Herr Schobes, man kann Sie noch nicht hören.
Es müsste eigentlich jetzt gehen. Ich hoffe
jetzt
das.
Geht es.
Ja. Mich beschäftigt die ganze Zeit, inwieweit das, was wir, womit wir uns heute beschäftigt haben, auch für die derzeitige Situation innerhalb des heutigen Israels eine wichtige Bedeutung behalten hat. Ich will es mal auf eine Frage zuspitzen. Bedeutet die, wenn man dem Gebot der Inbesitznahme folgen will, bedeutet das dann, dass alle die, die dort wohnen, aber nicht Israelis sind, keine oder mindere Rechte haben? Und oder schließt das einen innergesellschaftlichen Frieden vielleicht doch nicht aus?
Also wer es so sieht, wie es gerade von, wie wir es am Anfang von Zvi Yehuda Kuk gesehen haben, dass ermöglicht Nicht-Juden im Land zu leben, eigentlich nur unter einer Art, also theoretisch natürlich, der Staat hat nicht solche Gesetze heute, unter einer bestimmten Minderheitenposition. Da werde ich vielleicht auch im weiteren Verlauf noch, vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit dem Kriegsrecht von Deuteronomium, noch Texte zu bringen. Also da gibt es auch gerade noch ein Interview mit dem heutigen Finanzminister und Minister im Verteidigungsministerium, Bezalel Smotrich, der im Grunde genommen genau das sagt. Also die Palästinenser können entweder gehen oder sie können die israelische Oberherrschaft anerkennen oder wir werden gegen sie Krieg führen. Und das basiert auf einem Midrasch zu Josua, den werde ich noch bringen in den weiteren
Eine Friedensbotschaft.
Abschnitten. Also das ist enorm aktuell und wird leider von nicht wenigen Leuten propagiert und eben inzwischen auch auf Regierungsebene. Und von daher denke ich, sind diese Bemühungen, die Dinge anders zu interpretieren. Ich habe auch gerade noch mal, wo wir gerade so gesehen haben, wie in den beiden letzten Texten ja auch gezeigt wurde, wie es eigentlich ein rabbinisches Ideal des Friedens gibt. Es müsste, glaube ich, noch viel mehr gezeigt werden, dass vielleicht dieses Friedensideal in der rabbinischen Literatur viel mehr Wurzeln hat als die Bedeutung des Landes, das um jeden Preis willen erobert werden soll. Das sind schon so zwei Konzeptionen, die hier gegeneinander stehen, würde ich sagen. Und eigentlich hat der Frieden viel bessere Wurzeln in der rabbinischen Tradition als die Eroberung, würde ich sagen.
Ja, ich sag mal, für mich war auch, also ich habe eine ähnliche Richtung gedacht wie der Herr Schobes, wenn es hier heißt, das Recht geht dem Krieg voran, die Ethik geht der Frage der Eroberung des Landes voran, dann ist es ja genau das. Also im ersten stand im Grunde genommen drin, dass es unklar ist, ob es tatsächlich ein Gesetz ist, das Land in Besitz zu nehmen und dann, dass der Tora selber auch noch Grundlegendes vorausgeht. Das stellt ja so diese Gesamtfrage eigentlich. Und zugleich wird ja auch die Frage nach den persönlichen Motivationen, und die sind ja eindeutig, sowohl bei der Siedlerbewegung als auch bei Netanjahu, der im Grunde genommen ja einfach nur seine persönlichen Probleme, die er hat, vor dem Gesetz kaschieren will. Also das ist ja sowas von gegen diese Grundethik, die eigentlich in der Tora drinsteckt, wo es eben nicht um persönliche Motive gehen darf, was eigentlich offensichtlich ist. Und das finde ich schon auch spannend zu sehen, dass im Grunde genommen ja auch bei den Demonstrierenden mit einem Bewusstsein auch gekämpft wird, dass man selber im Recht ist und dass eigentlich dieses Recht auch die Daseinsberechtigung Israels in Frage stellt. Also das, was jetzt gerade geschieht, stellt im Grunde genommen das, was die Tora ursprünglich wollte, in Frage. Also von daher kann man, finde ich, sehr gut mit den Texten von heute argumentieren gegen das, was die jetzige Regierung gerade vorhat. Das entlarvt, finde ich, ziemlich deutlich. Ja, ich sag mal, dass sie nicht im Grunde genommen religiös wirklich ja, legitimiert sind eigentlich. Zumindest nicht eindeutig.
Wobei Netanjahu selber natürlich nicht mal den Versuch macht, seine Politik religiös zu rechtfertigen. Das tun andere Leute teilweise. Ja, also ich glaube, es wird spannend bleiben. Das Thema begleitet uns ja durch das ganze Buch Deuteronomium noch, obwohl wir natürlich auch noch andere Aspekte, nicht das einzige Thema des Buches, aber ich werde schon sehen, soweit ich da Dinge finde, die auch weiterzubringen. Also wir werden dranbleiben. Frau Dankowski noch.
Ich habe das Gefühl, es geht zur Neige, zu dem Ende zu. Jetzt würde ich nur noch eine Empfehlung aussprechen. Vielleicht ist die allen schon bekannt, aber ich glaube nicht. Ich habe gerade das neueste Heft bekommen, Welt und Umwelt der Bibel, rabbinisches Judentum und frühes Christentum. Und wer hat da den Hauptartikel geschrieben? Ja, hi. Unsere Referentin. Deswegen wollte ich dieses Heft jetzt nochmal besonders weiterempfehlen. Welt
Sehr
und Umwelt
gut.
der Bibel. Sehr
Vielen Dank.
gut.
Ich habe selber noch zwar schon auf dem Computer, aber noch nicht das Heft selber, aber ich freue mich, dass es schon ankommt bei den ersten Leuten und habe den Eindruck, dass es insgesamt ein sehr gut aufgebautes Heft
Ja,
ist, wo man
schönes
sicher auch
Heft.
nochmal einen
Sehr
guten
gut.
Hintergrund